Hallo und herzlich willkommen beim Gastfreundschaft Leben Podcast. Deine Inspirationsquelle rund um die Themen Berufsausbildung, Leadership und Gästebegeisterung in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Mandy Engelhardt. Schön, dass du heute dabei bist. Ich freue mich, wenn du aus dieser Folge ganz viel für dich mitnehmen kannst und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Geh du vor, sagt die Seele zum Körper. Auf mich hört er nicht, vielleicht hört er auf dich. Ich werde krank werden, dann wird er Zeit für dich haben, sagt der Körper zur Seele. Ein Zitat von Ulrich Schaffer. Und hiermit sage ich herzlich willkommen und schön, dass du bei einer neuen Gastfreundschaft Leben Podcast-Folge dabei bist. Wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst und anhörst, dann weißt du, dass mein Herzensthema die Gestaltung und das Mitwirken für eine lebenswerte Gastronomie und Hotellerie für alle Menschen ist. Ja, und heute darf ich mit meinen beiden Interviewpartnern ein so wichtiges Thema beleuchten, das in der Gesellschaft leider immer noch in einer dunklen Ecke steht, obwohl es so viele betroffene Menschen gibt, die nicht alleine damit sind. Wir sprechen über die psychische Gesundheit von uns Menschen und im Zusammenhang mit unserem Berufsleben und Berufsumfeld. Ja, die Themen Burnout und Depressionen spielen dabei die größte Rolle und müssen sichtbar und hörbar gemacht werden, weil wir nur so etwas dagegen tun können und auf das Wichtigste in unserem Leben achten müssen, unsere Gesundheit. In diesem Sinne möchten wir heute genau dafür einen Meilenstein legen und ich freue mich jetzt auf dieses wertvolle Gespräch. Noch ein kleiner Hinweis für dich. Wenn es dir mit diesen Themen nicht so gut geht, dann hör dir diese Interviewfolgen bitte nicht an. Ja, und jetzt möchte ich dir meine Gäste vorstellen. Zum einen haben wir die Melanie. Sie nimmt uns heute mit in ihre Geschichte, die sie als Betroffene erlebt hat und die ausschlaggebend für ihre jetzige berufliche Passion ist, für ihr Wirken. Melanie setzt sich jetzt für die psychische Gesundheit im Business, also in den Unternehmen ein. Ihre Passion ist es, darüber aufzuklären, Inspiration für den Arbeitsplatz und die Unternehmenskultur zu geben und dabei Betriebe zu begleiten, das Thema sichtbar zu machen und Krankheiten vorzubeugen. Ja, und von ein paar Impulsen dürfen auch wir heute profitieren und sie mit in unsere Branche nehmen. Und mein anderer Gast ist der Manu, das ist der Bruder von Melanie und der möchte heute auch über die psychische Gesundheit aus dem Blickwinkel des Angehörigen erzählen. Aber auch, und darauf freue ich mich schon sehr, aus dem Blickwinkel des Küchenchefs. Ich freue mich sehr auf dieses so wichtige und wertvolle Gespräch und sage herzlich willkommen, liebe Melanie und lieber Manu.
Hallo, liebe Mandy.
Hallo.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, ich freue mich auch schon länger auf den Tag oder den Abend heute. Und ich sage Hallo aus der Nähe von Innsbruck. Und wohin sage ich denn Hallo? Wo seid denn ihr gerade stationiert?
Wir sind in München.
Sollen wir genauer sagen, wo wir gerade sind?
Wir sitzen gerade bei mir zu Hause im Bad. Das ist nicht groß, ganz klein. Und mein Bruder sitzt neben mir in der Badewanne. Ich sitze vor der Toilette und wir haben uns hier kuschelig eingerichtet.
Gemütlich. Ja, gemütlich. Gemütlich.
Ja. Es sieht wirklich sehr, sehr gemütlich aus. Ja. Also jedenfalls eine etwas andere Location. Und für die Akustik aber sehr, sehr gut, denke ich.
Ja,
hoffe ich. Und ihr habt auch was zu trinken vorbereitet. Wir haben einen schönen gemeinsamen Abend miteinander vor, weil dieses Gespräch eben für uns alle drei so, so wichtig ist, möchten wir das von vielen Gesichtspunkten und von vielen Blickwinkeln einfach beleuchten. Und ich darf schon vorwegnehmen, es werden ganz sicher einige Teile, bei dem du jetzt zuhören kannst. Und ich würde sagen, wir starten gleich rein. Wie sieht es bei euch aus?
Ja, bereit.
Bereit, sehr gut. Ich würde gerne starten und dich, Melanie, einladen oder wirklich eigentlich auch bitten, ne, uns ein Stück mit in deine Geschichte zu nehmen und uns ein bisschen teilhaben zu lassen, ne, an der Reise, die du gegangen bist. Ja, und bevor du mit deiner Reise startest, liebe Melanie, vielleicht magst du dich ein bisschen vorstellen, damit wir ein bisschen in Bezug auch zu dir, zu deiner Person bekommen einfach.
Sehr gerne. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau und danach den Betriebswirt. Und dann habe ich mir überlegt, ach Mensch, das hat ja noch nicht gereicht. Und habe Wirtschaftspsychologie studiert, weil mich das Thema absolut mitgenommen hat. Also mich hat die Psychologie schon immer interessiert. Mich hat interessiert, was in uns Menschen vor sich geht. Überhaupt haben mich Menschen immer schon sehr interessiert. Also ich war schon immer sehr interessiert an den Geschichten von Menschen und wollte da einfach mehr erfahren. Genau. Und habe währenddessen noch immer gearbeitet in verschiedenen Unternehmen, größtenteils auch Konzerne. Und so kam es, dass ich quasi, sag ich mal, 16, glaube ich, oder 17, habe ich bei einem Konzern angefangen zu arbeiten und es war einfach super stressig. Also, das kann man gar nicht wirklich beschreiben. Da hat Struktur einfach auch gefehlt. Das war auch innerhalb des Konzerns, wurde auch letztlich so ein Startup gegründet, weil ein neues Produkt auf den Markt kam und man da sehr, sehr viel Neues auch lernen musste. Und ja, also ich hatte gar keinen richtigen Tagesablauf, würde ich sagen. Ich habe auch tatsächlich nur für die Arbeit auch gelebt, ja.
Und in welcher Position warst du da oder wofür?
Ich habe dort digitales Marketing gemacht und habe den Newsletter letztlich für dieses Produkt betreut und auch den Newsletter verschickt an die Konsumenten. Mhm. Genau, ja.
Und wann hast du jetzt das erste Mal gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt? Welche Symptome oder was hast du da selber wahrgenommen eigentlich?
Ich habe wahrgenommen, also erstmal gefühlt gar nichts, weil ich mir dachte, das ist halt jetzt normal. Ich funktioniere ja ganz gut, ich halte da mit, ich muss mich ja beweisen. Ich bin auch ja so ein, sage ich mal, High Potential, der ich nie war, weil das ja eher so Trainees dann sind oder sowas. Also auch in Feedback-Gesprächen oder sowas habe ich mich jetzt auch nicht gesehen, als wäre ich exorbitant ein High Potential. Was natürlich zur Folge hatte, dass ich mich natürlich noch mehr beweisen wollte, verstärkten Einsatz gezeigt habe. Und so kam es dann, dass es so Anfang 2018, also so nach ungefähr 1,5 Jahren, als ich beim Unternehmen war, dann schon immer ins Büro gefahren bin, habe schon gedacht, ich bin innerlich total unruhig, weil ich weiß ja immer nicht, was mich erwartet heute. Und dann hat sich das aber ein ganzes halbes Jahr lang noch hingezogen, bis ich tatsächlich den Zusammenbruch hatte. Und in der Retrospektive muss man ganz klar so sagen, waren Symptome auf allen Ebenen erkennbar. Also Verhaltensebene, psychische Ebene, physische Ebene, also mental, aber auch emotional kann man ja die psychische Ebene noch unterteilen. Und auch sozial, auf der sozialen Ebene. Und das war so, wenn ich jetzt mal mit der physischen Geschichte anfange, ich hatte halt Verspannungen, Rückenschmerzen, ich war müde. Ich hatte auch immer so einen Knoten im Hals oder auch so einen Knoten im Bauch oder in der Magengegend, auch ganz häufig Magen-Darm-Probleme, Schlafprobleme, Zähneknirschen in der Nacht. Auf der mentalen Ebene, wenn man die Ebene betrachtet, die Konzentrationsschwierigkeiten, ich hatte auch so ein ständiges Grübeln, mir hat mir auch permanent Sorgen gemacht. Ich konnte teilweise auch gar keine Entscheidungen so treffen. Ich war auch super schnell frustriert. Also egal, bei welchen Entscheidungen andere auch für mich getroffen haben, ich war einfach absolut schnell frustriert. Dann auf dieser sozialen Ebene konnte ich auch so feststellen, ja, ich habe mich total zurückgezogen, weil ich halt auch super erschöpft war. Ich konnte gar keinen Menschen mehr zuhören. Also weder Arbeitskolleginnen, Kolleginnen als auch meinen Freunden. Und ich habe irgendwie auch total viele soziale Events gemieden. Also ich habe dann immer auch die Arbeit so als Ausrede benutzt. Ja, ich muss jetzt heute arbeiten oder ich muss die ganze Woche über arbeiten und deswegen kann ich jetzt nichts machen. Ich muss da ja fit sein. Also total übertrieben eigentlich, weil ich mir dadurch ja, ich habe nur Lebensqualität eigentlich mehr. Auf dieser emotionalen Ebene war es so, dass ich halt verstärkt so niedergeschlagen war und traurig, so gereizt auch, also / frustriert. auch super ängstlich und ich war auch dauerhaft angespannt. Also wenn ich morgens schon dann ins Büro gefahren bin, hatte ich eine absolute Unruhe. Und es ging halt dann so weit, dass ich irgendwann so eine innere Leere hatte. Und die letzte Ebene, so diese Verhaltensebene, das war eigentlich auch da, wo man es wahrscheinlich hätte merken können, weil man das dann ganz häufig, man arbeitet ja schon 8 Stunden zusammen mit, also im Schnitt, mit den KollegInnen, sage ich jetzt mal. Und man hat es bei mir eigentlich gemerkt, oder ich habe es dann auch gemerkt, ich bin halt nicht mehr in die Kantine gegangen, weil mir das viel zu laut war, es waren mir viel zu viele Menschen, das hat mir davor überhaupt nichts ausgemacht. Also ich bin ja auch ein sehr extrovertierter Mensch, ich gehe super gerne auf Menschen zu und spreche mit denen, allerdings bin ich kein Smalltalk-Typ, also ich brauche schon Tiefe.
die bekommst du heute.
Ja, Gott sei Dank.
Ja.
Und das war halt mir deswegen auch schon so anstrengend, in die Kantine zu gehen und dann Smalltalk zu halten. Ja, und wie geht's dir? Und dann so, gut, ja, klar, innerlich ging es mir auch nicht mehr gut. Meine To-Do-Listen wurden auch irgendwie immer länger, weil ich ja natürlich mich nicht mehr konzentrieren konnte. Und alles auch grundsätzlich viel zu viel war. Ich habe tatsächlich auch, wenn ich das so rückblickend betrachte, und da haben dann meine Kolleginnen teilweise schon echt immer gelacht, weil ich jeden Tag ein Päckchen bekommen habe. Ich war jeden Tag bei unserem Postmann unten und habe ein neues Päckchen geholt. Also ich hatte exorbitant Online-Shopping betrieben. Das war meine Kompensation, also meine Belohnung so.
Der Glücklichmacher.
Ja, genau. Dass ich halt diese Hormone letztlich ausgeschüttet bekomme. Und ich habe auch Mahlzeiten ausgelassen. Ich bin nicht mehr rausgegangen, weil ich dann halt irgendwann auch so ganz schlimm Panik bekommen habe und Angst. Und was tatsächlich auch so war, ich bin sehr zynisch auch geworden. Also ich habe mit den anderen mitgeschimpft und man kennt es ja total. Also ich glaube, das ist in jedem Beruf so, dass man irgendwie so einen Inner Circle hat, mit dem man sich dann über alles so aufregt und dann wirklich aber auch über alle anderen dann so ablästert, sage ich jetzt mal schon. Das zieht einen aber auch wieder in so eine Schleife rein, also in so eine Negativ-Abwärtsspirale, weil da ja, also das sind nur, sage ich mal, in die Kerbe reinhauen. Das habe ich dann auch natürlich feststellen müssen dann erst. Und was ganz auch ausschlaggebend war, ist, ich habe unter der Woche gar keinen Alkohol getrunken, weil natürlich Arbeit und so und super pflichtbewusster Mensch. Aber am Wochenende, da habe ich es mir so hart gegeben, dass ich wirklich über die Stränge geschlagen habe und wirklich übers Ziel hinausgeschossen. Ich kannte auch gar keine klare Grenze mehr und wollte eigentlich, also das habe ich dann auch erst erkannt, ich wollte einfach aus dem Alltag entfliehen. Ich hatte keine anderen Bewältigungsstrategien, außer shoppen dann eben, um mir Belohnung zu holen und dann Alkohol zu trinken, ja.
Wow, und das heißt, du hast von einer ständigen Unruhe gesprochen, dann ist ja das Gegenteil die Ruhe. Also bist du eigentlich überhaupt noch geistig, körperlich irgendwie zur Ruhe gekommen oder ist die Arbeit und dieses Gebrauchtwerden immer dieser Fokus gewesen, dieses ich habe noch etwas zu erledigen, ich will noch was beitragen oder ja. Wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, das hast du eigentlich schon ganz gut zusammengefasst, also dieses... Und das ist tatsächlich auch diese klassische Burnout-Spirale. Also nur weil ich Wirtschaftspsychologie studiert habe, war ich auch nicht davor, sage ich mal, geschützt. Ja, weil psychische Erkrankungen erkennt einfach kein Alter, kein Geschlecht, kein Beruf, kein Status. Und ich habe ja auch keine Bewältigungsstrategien gelernt. Das heißt, für mich war meine Strategie, ich muss mich beweisen, weil ich natürlich mich selber nicht gesehen habe. Ich bin auch nicht in einen Austausch gegangen. Das habe ich alles erst gelernt, als ich mir Hilfe geholt habe.
Also wenn du das jetzt eben so erzählst, auch mit diesem Gebrauchtwert, mit diesem Wertschätzen und für was einsetzen, ich glaube, da erkennt sich jeder und uns irgendwo wieder. Also ich glaube, das nährt ja auch die Seele, das Selbstvertrauen, ganz, ganz viele Sachen einfach. Aber es gibt dann eben einen Punkt, wo die Sache ziemlich ungesund wird. Das heißt, du hast gesagt, ein Zusammenbruch. Du darfst uns da jetzt gerne, weil ich kann mir nicht wirklich sehr, sehr viel vorstellen. Vielleicht kannst du es irgendwie in ein paar Worte für uns packen, was das heißt, wenn dann plötzlich diese ja funktionierende Welt, weil du hast ja mir von Abläufen erzählt und von Strategien zumindest, was Einkauf und Befriedigung der Emotionen angeht. Aber was ist dann wirklich, wenn es einem plötzlich den Boden unter den Füßen zusammenreißt und Wie fühlt sich das an? Wie lange ist das gegangen? Magst du uns da ein Stück weit, je nachdem, wie es dich jetzt auch toucht, gell? Also wie du uns, wie du uns mitnehmen kannst oder wie du das schon reflektiert hast. Weil für mich ist das jetzt alles natürlich ganz emotional und ich höre dir ganz gebannt zu.
Absolut. Also ich spreche da auch total offen drüber, weil ich eben ja auch möchte, dass da mehr Licht ins Dunkel kommt, so. Und ich fange einfach an. Es war kurz nach meinem 30. Geburtstag. Ich wollte eigentlich an meinem 30. Geburtstag gar nicht feiern, ja, weil ich mir dachte, das war unter der Woche. Da muss ich arbeiten. Da ist wieder was Neues, was wir auf den Markt bringen müssen. Und dann haben meine ganzen KollegInnen und mein Vorgesetzter gesagt, nein, du nimmst da morgen frei und so. Und dann sind wir tatsächlich auch an den Tegernsee gefahren, ins Monte Mare, haben uns einen schönen Tag gegönnt in der Sauna und am nächsten Tag hatte ich die härtesten Gliederschmerzen und dachte mir, so bin ich jetzt krank. Das kann jetzt nicht sein, gell? Und dann habe ich festgestellt, dass ich einfach einen Muskelkater hatte, weil an diesem einen Tag, an meinem Geburtstag, einfach mein kompletter Körper mal entspannt hat und runtergekommen ist. Das heißt, er war ja dauerhaft angespannt und dann habe ich zum Überlegen angefangen. Dann habe ich mir so gedacht, wow, okay, also das ist irgendwie total abgefahren jetzt. Und habe dann das Gespräch mit meinem Vorgesetzten gesucht, habe gesagt, also ich bin ganz ehrlich jetzt so, ich merke einfach, ich kann nicht mehr. Und dann hat er gesagt, so, ja, es ist Ende des Jahres und so, das ist ja normal. Und dann habe ich mir so gedacht, nee, ich glaube, das ist nicht normal. Na gut, dann habe ich aber irgendwie noch weitergearbeitet, so 2-3 Wochen. Und ich habe auch immer mehr gemerkt, so okay, irgendwie geht es gerade gar nicht mehr. Aber ich habe das nicht so ganz greifen und einordnen können. Und saß während der Mittagspause so im Büro und habe dann noch zu meinen Kollegen gesagt, na, ich gehe heute nicht in die Kantine, ich hole mir jetzt was. Saß da so da, habe dann gegessen. Dann hat die eine Kollegin gesagt, so ja, ich hole mir jetzt auch was. Dachte mir so, oh nee, bitte geh einfach raus, ich brauche meine Ruhe. Also so eine Gedanken hatte ich dann echt schon. Ich war hart angefressen, weil ich nicht meine Ruhe hatte, mal nicht mal während der Mittagspause, wenn ich jetzt hier schon alleine bin. Und dann kam die zurück und dann kam noch eine andere Kollegin rein, dann haben die sich unterhalten und während die sich unterhalten haben, habe ich gemerkt, ich packe das nicht mehr. Also im Sinne von, ich packe deren Stimmen gerade nicht mehr in meinem Kopf, ich kann ihm nicht mehr folgen. Und dann war es wie, wenn man an so einem, das kennt man ja von, das Beispiel bringe ich ganz gerne, weil ich es anders gar nicht beschreiben kann. Wenn du in einem Krankenhaus an so einem EKG, glaube ich, ist es angesteckt bist und die Herzfrequenztöne hörst und dann auf einmal ist ein durchgängiges Piepen. So ein und so war das dann bei mir, dass irgendwie alles schwarz wurde. Dann war es kurz zum Blackout und habe ich einfach nur noch angefangen zu weinen und die beiden gucken mich an, sie so, was ist los? Ich so, ich weiß es nicht, ich keine Ahnung, es ist mir alles viel zu viel. Und dann ist alles aus mir rausgebrochen. Und ich bin wirklich dann, ich weiß auch nicht mehr, wie ich heimgekommen bin. Mit dem Auto auf jeden Fall heimgefahren, das weiß ich, aber ich bin einfach so hart zusammengebrochen, dass ich mir dachte, also ich weiß auch gar nicht, wie lange das dann ging, so bis ich dann wirklich auch heimgefahren bin. Und ja, also es war wirklich, ja, so ganz, teilweise kann ich mich auch nicht mehr so dran erinnern, aber ja, genau, so war das. Also ein bisschen ausgeschwiffen hier, aber so hat sich das angefühlt.
Und wie viele Tage oder wie hat so deine emotionale Lage gehalten? Wann hast du dir dann Hilfe gesucht oder wann bist du an jemanden herangetreten? War dir gleich bewusst, das ist jetzt Burnout, was psychisches, was jetzt erstmal länger geht? Hast du das gefühlt oder war das eher so ein, oh, vielleicht ach, in 3 Tagen bin ich wieder fit und ist alles okay?
Ja, das ist eine super Frage, finde ich, weil ganz häufig denkt man sich ja, also, ja, bei mir ist das jetzt nicht so ausgeprägt wie vielleicht bei anderen. Gell? Da ist jetzt nichts. Und dachte ich mir auch so. Habe den Laptop sogar noch mit heimgenommen, das weiß ich, und habe gesagt, ja, ich komme morgen schon wieder. Ja, ich konnte am nächsten Tag auch nicht mehr aufstehen. Und das hat sich dann gezogen. Also das Schlimme eigentlich ist, dass es diese Scham, dass man jetzt nicht mehr funktioniert. Das ist eigentlich das, was einen so fertig macht nach der Zeit. Also dieses, ich habe gewusst, ja, ich kann jetzt nicht mehr aufstehen, ich kann nicht mehr funktionieren. Ich habe mich so geschämt dafür. Ich habe mich im Grund und Boden geschämt.
Aber für dich selber an dieser Stelle hast du es dann schon richtig wahrgenommen? Kam dann das Schamgefühl oder trotz, also weil dieses Schamgefühl war, wolltest du es auch nicht wahrhaben für dich, dass es so ist?
Ja, weil genau dieses Schamgefühl war da und deswegen habe ich mir gedacht, nee, das kann jetzt nicht sein, dass mir das passiert oder dass da jetzt irgendwas nicht stimmt so, weil ich funktioniere ja eigentlich und ich habe jetzt noch hier so eine Kampagne und die muss ich jetzt noch machen und ich lasse jetzt alle anderen im Stich. Also es waren viele Selbstvorwürfe. Und ich muss dazu sagen, mein ganzes Team, die waren da absolut, haben gesagt, du nimmst jetzt erstmal Zeit, du schaust jetzt mal, dass es dir gut geht. Und habe ich mir gedacht, na, ich weiß ja nicht, ob die es ernst meine. Also weil der Zynismus noch da war.
Ja, klar.
Und habe dem Ganzen auch nicht so getraut, so diesem Frieden. Weil ich mir dachte, ne, die schimpft noch bestimmt jetzt voll über mich und so. Und das hat sich aber dann so nach 3 Wochen gelegt. Da habe ich dann auch realisiert, na, ich brauche jetzt Hilfe. Also ich muss mir jetzt helfen lassen, weil das, also ich kann jetzt auch gerade nicht mehr zurück, weil ich komme ja selber gerade nicht klar.
Ja. Okay. Und warst du in dem Zeitraum zu Hause, also krankgeschrieben oder?
Ja, da war ich zu Hause, ja.
Okay.
Da habe ich dann auch noch umgezogen. Das war noch ein zusätzlicher Stress, weil ich ja eh schon so erschöpft war und ich wirklich eigentlich nur ums pure Überleben so gekämpft habe und wegen jeder Kleinigkeit auch geweint habe und mein komplettes Nervensystem war einfach außer Rand und Band. Weil vor allen Dingen war ich ja dann zu Hause. Das heißt, ich hatte ja dann keine Aufgabe. Ich hatte sowieso gar keine Hobbys. Also ich bin wirklich morgens in die Arbeit, dann abends nach Hause. Und am Wochenende habe ich ja auch nichts gemacht, so großartig, außer halt dann getrunken. Also ich hatte auch gar keinen soziales Kontakt mit meinen Freunden. Deswegen war ich dann eigentlich daran so ein bisschen gefesselt, dass ich ja jetzt zu Hause bin und jetzt Zeit habe. Aber da musst du halt auch erstmal wieder klarkommen. So. Und das hat lang gedauert, sehr lang gedauert.
Kann ich gut nachvollziehen. Und wie, ich habe so viele Fragen an dich, sorry, ich muss mich da sammeln, weil der Manu sitzt neben dir, du bist auch noch da. Und
ich höre echt gespannt, jedes Mal wieder aufs Neue, um ehrlich zu sein, immer wieder gespannt zu, weil es doch sehr bewegend auch immer wieder ist, ja.
Ja, wahnsinnig. Und eben, weil ich dir jetzt so ins Gesicht schaue, Manu, fällt mir dann gerade so ein, Melli, wann bist du auf jemanden zugegangen? Wann war dieses Schamgefühl Ewigkeiten oder wann kam deine Familie ins Spiel? Wir werden nachher mit Manu noch diesen Blickwinkel ganz genauer beleuchten. Ne? Aber generell jetzt, wenn du sagst, du warst krankgeschrieben zu Hause, erstmal da wieder klarzukommen in dieser Welt, die sich dann nicht mehr so schnell dreht. Wann bist du auf jemanden zugegangen? War es die Familie auch als erstes oder war es jemand anders?
Es war tatsächlich, also schon bevor ich zusammengebrochen bin, also 2018, eigentlich das ganze halbe Jahr davor, ging es mir ja schon nicht gut. Also ich hatte immer welche körperlichen Geschichten und das Glück, das ich habe, das wir haben, ist, dass halt meine Mama und mein Stiefpapa halt auch im Gesundheitsbereich arbeiten.
Aha.
Und da auch eh sehr offen sind und wir einen sehr guten Bezug einfach zu denen haben, ein super Verhältnis. Und das, also ich muss echt sagen, auch als ich letztlich mich immer so abgeschossen habe am Wochenende, hatte ich halt am nächsten Tag, weil mein Körper ja eh schon so komplett down war, bin ich aufgewacht und habe einfach nur noch geheult und hatte richtige Panik innerlich und habe die angerufen, wie so ein kleines Kind. Und die haben mich immer abgeholt von München. Und die wurden so eine Dreiviertelstunde weg und haben mich abgeholt und haben mich, weil ich mich einfach so auch allein gefühlt habe. Deswegen waren die da schon immer da, weil ich glaube, die wussten auch nicht so ganz, was sie jetzt machen sollen. Also sie haben mich immer dann aufgepäppelt und so und immer mich für mich gesorgt und alles. Aber als ich dann wirklich letztlich zusammengebrochen bin, waren die auch absolut die erste Anlaufstelle und haben dann auch wirklich, waren immer da. Und auch dann, als ich umgezogen bin, noch im Dezember dann, also Ende November ist es ja passiert mit dem Zusammenbruch und im Dezember bin ich dann noch umgezogen, auch immer da, haben mich echt immer unterstützt. Und ja, und was ich auch sagen muss, ich hatte viele KollegInnen auch als Freunde, die haben auch immer nach mir geguckt und das habe ich gar nicht so wahrgenommen, dass die eigentlich sich voll um mich sorgen und dass ich da voll eigentlich eine starke Basis habe letztlich, die sich da um mich kümmert. Und als ich da zusammengebrochen bin an dem Tag, kam auch eine Freundin, also Schrägstrich auch Kollegin, die hat einfach alles stehen und liegen lassen, auch die Arbeit, und ist dann zu mir gekommen und hat mir erst mal was zu essen gemacht.
Okay, aber das war gar nicht so in deinem Bewusstsein, oder?
Mm-mm, überhaupt nicht.
Also eher dieses alleine, ich bin jetzt für mich.
Ja, das dachte ich eben auch
kaputt, voll lange. Kaputt quasi,
oder? Ja, dass ich da total alleine bin und da niemand sieht es. Also so eine richtige Opferhaltung habe ich da auch eingenommen. Absolute Opferhaltung.
Aha.
Ja. Und dann hat es
auch,
ja.
Kurz innehalten, ja. Nee, es ist wahnsinnig, wie dann, ja, aber eben, die Eltern, die Familie, weil ich glaube, auch da ist dieses Zuhausegefühl, dieses Schamgefühl so leicht beiseite zu rutschen, weil ich darf einfach Kind sein, ich darf ich sein, egal wie alt ich bin, sondern dieses, ich darf bedürftig sein, oder? Das, was man woanders einfach nicht sein kann, weil da ist man stark, präsent, tough, wie auch immer. Und egal in welcher Branche, glaube ich. Aber ich habe mich jetzt in so vielen Dingen auch, muss ich dir ehrlich sagen, ein Stück weit wiedererkannt, wo ich denke eben auch die Sache Kreuzfahrtschiff, viel Arbeit, viel gebraucht werden, dieses, wo ich denke, wow, vielleicht springt man da manchmal von der Schippe oder vom Teller und ist sich dessen gar nicht bewusst, weil es einfach so schnell gehen kann dann, gell?
Ja, total. Und vor allen Dingen, der Leidensweg ist ja eigentlich auch so super lange. Also das ist ja jetzt nichts, was von heute auf morgen passiert, ne? Sondern das ist ja ein Prozess, der da stattfindet. Ja, kann ich voll verstehen, gerade so, ja, auf einem Kreuzfahrtschiff stelle ich mir das auch. Ich meine, ich bin da ja gar nicht in der Branche. Deswegen sitzt ja noch mein Bruder hier daneben.
Den werde ich nachher noch ausquetschen, wie ein Zitrönchen. Aber ich habe das eben gerade so, wo du viele Sachen jetzt einfach erzählt hast, habe ich mich da ja so auf dem Kutter gesehen und in diesem Rad drin, weil alle machen das auch. Oder dieses Saisonarbeit. Ich bin ständig präsent. Sozialleben keins mehr. Bei mir war das zum Beispiel so, als ich dann, bevor ich Mama geworden bin, war ich dann plötzlich aus diesem Rad draußen. Ich war vorher Führungskraft und war einfach, ich habe für das gelebt. Und dann war ich zu Hause und saß einen Abend, den ersten Abend zu Hause und habe mich so umgeguckt und war hochschwanger und dachte mir, wow, was mache ich jetzt in den 2 Monaten? Ich habe eigentlich hier niemanden. Ich habe für eine Sache gelebt. Ich habe also natürlich telefoniert, mal Freunde weit weg. Wir sind dann in Tirol, Österreich und die Arbeitskollegen waren oder sind die besten Freunde. Und dann sitzt man erstmal so da und denkt, was ist eigentlich mit all den anderen Lebensbereichen? Da gibt es auch so ein paar Podcast-Folgen drüber. Aber eben genau da habe ich mich gerade so wiedererkannt. Und jetzt aber wieder natürlich zurück zu deinem Weg. Mich würde jetzt interessieren, Therapie, Klinik, wie ging der Weg dann weiter?
Ja, den liebe ich, den Weg, muss ich ganz ehrlich sagen, weil...
jetzt im Nachhinein gegangen zu sein oder wie kann ich es verstehen?
Alles daran liebe ich irgendwie sehr, weil ich bin dann so gegen Januar, da habe ich eine Therapie angefangen, oder was heißt angefangen, ich habe eine Therapeutin gesucht, das ist ja auch, dieses Thema steht auf einem anderen Blatt geschrieben mit Therapieplätzen und so. Aber,
ich wollte gerade fragen, hast du denn gleich eine gefunden? Oder?
Weil es mir einfach auch ziemlich akut war, tatsächlich auch. Ja. Und die hat dann, also dann bin ich hingegangen, erstmal so die Büchse der Pandora geöffnet. Ja, weil es ist ja dann nicht nur die Arbeit, sondern da beleuchtest du ja erstmal so alles. Da kam auch super viel hoch. Und habe ich gemerkt, boah, ich glaube, so einmal die Woche 15 Minuten, das reicht mir halt überhaupt nicht. Und meine Hausärztin, das war also die erste Anlaufstelle, wo ich hier hingegangen bin. Also wenn was ist, Hausärzte, Hausarzt, immer erste Anlaufstelle. Und die hat dann auch gesagt, ich glaube, es ist jetzt mal eine Zeit, dass ich sie A, krank schreibe so und B, wir schauen jetzt mal nach einem Klinikaufenthalt. Und das hatte sie schon häufiger zu mir gesagt, weil sie, glaube ich, das schon viel früher bei mir erkannt hatte. Und dann habe ich da einfach nur noch, ich dachte mir so, ja, das glaube ich jetzt allerdings auch. Und dann habe ich den Antrag gestellt und bin dann im Mai 2019 für erst 5 Wochen, das wurde noch verlängert auf 7 Wochen, in eine psychosomatische Klinik gegangen. Ja, und das war, ich sage dir, das erste Mal, dass ich wirklich Eigenverantwortung übernommen habe und gesagt habe, ja, ich suche mir jetzt Hilfe. B, war es die beste Entscheidung meines Lebens bisher. Also jetzt nach der Klinik habe ich noch viele gute Entscheidungen getroffen, aber bis dahin war es wirklich eine der besten Entscheidungen. Und ich möchte diese Zeit auch nicht mehr missen. Also es ist manchmal vermisse ich diese 7 Wochen auch so oder diese Klinikzeit. Es ist so eine ganz eigene Welt, weg vom Alltag. Es hat mir richtig, richtig gut getan. Ja.
Wie können wir uns das vorstellen, den Aufenthalt dort? Gibt es da Strukturen, Tagesablauf oder?
Ja, und das ist eben auch das Wichtige, weil die hatte ich habe ja lange auch, also ich war dann auch von November bis eben Mai zu Hause, also ja knapp schon 6 Monate. Und da habe ich ja auch nochmal, ich hatte ja keinerlei Routine, ich hatte da ja immer noch keine Bewältigungsstrategien. Also wie gehe ich mit meiner Panik um, die ich dann natürlich zu Hause noch extremer entwickelt habe. Ich habe halt dann irgendwie gepuzzelt oder so. Ich bin echt nicht mehr rausgegangen, konnte keine U-Bahn mehr fahren, kein Auto mehr fahren. Und dann natürlich hatte ich erstmal absolut Respekt vor dieser Klinik. Also dachte, oh Gottes Willen, was kommt jetzt auf mich zu? Und dann habe ich mir auch gedacht, es ist jetzt der letzte Strohhalm, an dem ich mich klammere. Und das wird jetzt funktionieren. Und deswegen lasse ich mich ja auch auf alles ein. Und so bin ich in diese Klinik dann gegangen. So die ersten 2, 3 Tage war ich super nervös und total unbeholfen. Hat dann auch so viele Termine mit verschiedenen Ärzten, Ärztinnen. Und dann habe ich meinen Therapieplan bekommen. Und dann standen da halt Sachen drauf wie Wassergymnastik, Tanztherapie, Ergotherapie, glaube ich, heißt es, also halt so Werken. Dann natürlich Einzelgespräche, aber das meiste waren Gruppentherapien. Und dann habe ich mir auch gedacht, oh Gott, das ist...
Ja, spätestens jetzt stelle ich mir die Frage, wie ist das dann? Schamgefühl und so, die Hose runterlassen, nackig machen, ging das dann?
Ja, das ist genau der Punkt, warum ich das auch so schätze, weil du kommst da an einen Ort, sag ich jetzt mal, da geht es den meisten so, wie es dir geht. Und da kannst du dich das erste Mal verletzlich zeigen und so zeigen, was eigentlich in dir vor sich geht, wie es dir geht, und keiner verurteilt dich. Und ich saß in meiner ersten Gruppentherapie und ich habe danach das erste Mal wirklich auch aus Freude wieder mal geweint, weil ich habe ja gar nichts mehr gefühlt. Und habe mir gedacht, oh mein Gott, wow, die zeigen sich da total offen, die reden da über ganz normale alltägliche Probleme und keiner, also und das ist so ein Miteinander. Und das sagt man auch in der Klinik, dass die eigentliche Therapie außerhalb der Therapie stattfindet, weil man sich mit den Leuten, mit PatientInnen auch unterhält und da einfach ganz viel Austausch stattfindet. Und ja, das ist eigentlich, das war eine sehr schöne Erfahrung.
Was ich mir jetzt noch die Frage stelle, ist, weil du gesagt hast, eben Werken zum Beispiel oder Wassergymnastik, da bist du dann aber mit deinem Kopf und deinen Gedanken alleine. Mhm. Wie hast du das dann wahrgenommen oder geschafft? Hat sich das dann wieder in diese alte Welt oder in irgendeine Spirale gedreht? Oder?
Ja, das ist eine spannende Frage, die du stellst. Ja, der hat mir auch so noch niemand gestellt, aber finde ich spannend, weil du bist da ja erstmal so, bist da beschäftigt, du machst da ja gerade was, ja, du gehst ja, eigentlich ja aus der Situation raus, weil du machst ja nicht alleine Wassergymnastik.
Ja, logisch, weil ja, der Fokus und die Konzentration liegen dann auch dem, was du tust.
Genau.
Weil eben, ich dachte mir gerade so, wenn ich mich kenne, jeder andere Mensch auch, wenn man mal mit den Gedanken abdriftet und ob das dann eben gut tut, wieder in solche Muster oder in alte Dinge zu geraten, aber so wie du es jetzt beschreibst, klar, wenn du dich auf andere Dinge konzentrierst, weil du was mit der Hand anfertigst oder dich auf deinen Körper konzentrieren musst, dass der die richtige Bewegung macht, dann glaube ich, fällt das Gedankenspiel schon relativ weniger aus, ja, oder?
Und deswegen, meine Therapeutin sagt auch heute immer noch, also es ist zum einen harte Übung, also in der Klinik, ich meine, das beschreibe ich jetzt alles total schön, ne? Aber es ist innere Arbeit und innere Arbeit ist harte Arbeit. Also ich würde fast behaupten, es ist gleichzusetzen mit äußerer körperlicher Arbeit halt, die wir tagtäglich machen, wenn nicht sogar noch anstrengender, weil du wirklich kognitiv unfassbar viel leistest. Du musst deine Muster durchbrechen. Ich habe ja auch wieder gelernt, dass ich rausgehen kann in die Natur und mir passiert nichts. Hab da die Natur auch sehr zu schätzen gelernt. Also es ist ein sehr harter Ritt und ich respektiere jeden Menschen, der sich da aufmacht und mutig ist, weil das ist, also da ziehe ich jedes Mal wieder meinen Hut vor den Menschen, die mir schreiben, danke, dass du dich so offen zeigst, weil durch dich bin ich jetzt doch auch in die Klinik gegangen. Ich denke mir so, boah, geil. Ich weiß, es ist nicht einfach so. Und es ist krass mutig und eine absolute Stärke, sich für eine Therapie zu entscheiden oder sonst irgendwas, weil es einfach innere Arbeit ist. Und deshalb sagt aber auch meine Therapeutin, zu der ich eben nach wie vor immer noch gehe, und es tut mir unfassbar gut, wenn da mal eine Situation ist, und ich habe mir super viel mit der gelernt und so, und die hat gesagt, gehen Sie raus aus der Situation, gehen Sie raus. Wenn eine Panik kommt, da wirklich, also die habe ich jetzt Gott sei Dank nicht mehr, aber da wirklich sich konfrontieren damit, aber letztlich, wenn irgendwelche Grübelgedanken sind, raus aus dieser Situation. Also im Sinne von, Das ist ein bisschen widersprüchlich, weil man soll schon sich konfrontieren, wenn man jetzt beispielsweise nicht mehr U-Bahn fahren kann oder so, dass man dann sich in der Verhaltenstherapie zumindest da konfrontiert damit und das immer wieder übt und reflektiert, was macht es mit einem. Aber wenn beispielsweise, wenn man zu Hause ist und man grübelt und so, dann aus dieser Situation rausgehen und sich bewegen, tanzen, singen, keine Ahnung. Also da gibt es ja unzählige Sachen. Aber wirklich rausgehen aus dieser Situation. Ja.
Danke, ich glaube, das war jetzt sehr, sehr wertvoll, auch da nochmal eben in dieses Gedankenspiel einzutauchen, weil das ja was ist, wo wir uns öfter was vormachen lassen von unseren eigenen Gedanken oder da einen Ausweg ganz schwierig finden.
Ja,
deswegen, voll. Ja, Wahnsinn. Also ich bin ganz, ganz tief berührt auch gerade von deinem Weg und möchte jetzt. Also eine Frage zu deiner Geschichte habe ich noch ganz sicher. Mhm. Aber mir ist jetzt wichtig, auch noch eben kurz von mir mit einzubringen, dass ich eben Kreuzfahrtschiff, MS Deutschland, sehr viel Arbeit. Und mir ist erst bewusst geworden, eben wo ich die Fragen jetzt so an euch ein bisschen mal ausgearbeitet habe, weil es ja ein sehr wichtiges Gespräch für mich ist, dass wir hier führen und Meilenstein, dass das wirklich nach außen gestrahlt wird, dieses Thema. Und da ist mir bewusst geworden, es ging ein, zwei Kolleginnen, währenddessen ich gearbeitet habe, auch so, die dann eben, also ich habe mehr die körperlichen Themen wahrgenommen, die dann angefangen haben zu zittern, die auch extrem viel getrunken haben, die sich wenig konzentrieren konnten, die plötzlich angefangen haben, in Flüssen zu heulen, die ich umarmt habe und aber keine Hilfestellung geben konnte, weil sie selbst nicht wussten, was los ist, außer, dass sie nicht mehr können. Und während meiner Zeit eben musste zwei Menschen eben da auch Adieu sagen und von Bord winken, die dann nach Hause gegangen sind. Und das war schon sehr, sehr emotional. Und da denkt man immer selber, hoffentlich trifft es einen nicht. Und in derselben Sekunde macht man wieder weiter und ist wieder mittendrin in diesem Spießrutenlauf schon fast, um allen was zu beweisen, um sich was zu beweisen. Und ich glaube, dass du auch ganz wichtig vielleicht mitgeben kannst und das auch später, was so in Unternehmen passiert, dass wir solches Adieu sagen oder Kollegen da nicht zugucken müssen immer unbedingt, weil du gesagt hast, es ist ein Prozess. Vielleicht gibt es den ein oder anderen Anhaltspunkt, den wir nachher hören werden, wo jeder selber was dafür tun kann, für sich, aber auch für andere, um da vielleicht ein bisschen die Handbremse zu ziehen.
Ja.
Hoffe ich. Ja, weil das wirklich ganz prägnant und emotional ist. Und ich habe eben damals, weil auch die Arbeitskollegen dann gesagt haben, Gottes Willen, was ist mit der los? Flippt die jetzt total aus? Wieso kann die nicht mehr arbeiten? Wieso heult die nur noch? Das war ja ein Arbeitstier. Die hat uns ja alle mit ihrem Auftritt, mit ihrem Lächeln und mit ihrer Schnelligkeit, die hat uns ja alle den Grund und Boden stehen lassen quasi. Und eben ich habe dann immer gesagt, ich würde nie was sagen oder mir ein Urteil bilden, wenn es im Kopf, ganz salopp gesagt, eine Synapse durchhaut. Du weißt nie, was da passieren kann und wie du damit umgehen kannst. Also ich möchte da selber eben nicht unbedingt drinstecken. Gell? Du bist heute die Erste, mit der ich wirklich dann über dieses Thema auch sprechen konnte, weil den Rest, den habe ich eben leider nur Adieu sagen sehen und dann fast nichts mehr gehört, eben wie es dann weiterging und alles. Gell?
Du hast jetzt auch zwei absolut wichtige Sachen gesagt, und zwar einmal dieses, und da kommen wir später vielleicht auch nochmal dazu, weil das macht ja auch was mit dir, wenn auf einmal die Leute weg sind, so. Also von heute auf morgen. Und das hat fast Ironie, muss man sagen. Bei mir war es ja auch so, dass ich nicht die Erste war bei mir im Team, sondern ich glaube, zwei Monate vor mir ging meine direkte Kollegin, die ungefähr, also hatte jetzt, sage ich mal, nicht einen Burnout in dem Sinne, aber die konnte einfach auch nicht mehr. Und das hätte mir eigentlich eine Warnung sein müssen, ja. Und habe ich aber
eigentlich,
auch gar
nicht.
Ja, eigentlich. Und das andere, das du gesagt hast, ist, das fand ich auch absolut wichtig, dass du das gesagt hast, das möchte ich nochmal aufgreifen, dieses Thema mit, ja, die hat doch so viel gearbeitet und so und wieso arbeitet denn die jetzt nicht mehr? Das ist halt auch ganz häufig, was halt passiert, und das dürfen wir nicht vergessen, weil wir dann die Menschen, die erkranken oder die, was heißt, müssen nicht gleich immer eine Erkrankung sein, aber die vielleicht einfach nicht mehr können, ganz, ganz häufig eben dann als schwach abgestempelt werden, vergessen aber, dass sie davor so viel geleistet haben, Tag und Nacht. das sind einfach starke Persönlichkeiten, die nicht, also wir alle Menschen, finde ich, eigentlich sind stark, wir leisten unglaublich viel in unserem Leben, ja. Und dann irgendwann legt sie einfach den Schalter um, weil es zu viel ist, weil es auch zu viel gefordert wird und weil einfach nicht mehr auf den Mensch geschaut wird.
Ja, ja, aber ich glaube, dadurch, dass wir alle, oder ich ertappe mich ja selber, mit diesem Thema so wenig zu tun haben, so wenig sich auseinandergesetzt wird. Ich sage ja, du bist die Erste jetzt, wo mir die Gänsehaut steht, wenn ich dieser Geschichte zuhöre oder die emotional, wo ich mich ein Stück weit sogar wiedererkenne und denke, wow, da bin ich aber Gott sei Dank nicht die Klippe runtergefallen, aber da haben wir noch jede Menge Arbeit vor uns, oder? Ja, dass überhaupt jemand eben dann weiß und wertschätzt, wie viel dieser Mensch geleistet hat und dass er eben nicht schwach ist, weil für meine Persönlichkeit war das immer ganz schwierig, wenn mich jemand eben als schwach oder als weniger oder die kann jetzt nicht mehr eben abgestempelt hat. Ja, weil das, glaube ich, tut ist kontraproduktiv sehr für denjenigen, der sowieso schon nicht mehr kann.
Genau, das
ist. Und das ja, ist wir werden wirklich dann gleich im übernächsten Teil noch ganz viel drüber reden. Wir haben schon eine Nachtschicht jetzt eingeplant. Aber ich möchte jetzt nochmal auf deinen, zum Abschluss darauf zu sprechen kommen. Du hast, wir hatten es vom Hose runterlassen, nackig machen in der Klinik. Das hast du gemacht. Und danach?
Auch.
Wie ging es dann weiter? Auch, ich habe ja dich auf Social Media etwas verfolgt und da auch einen Film gesehen. Wow, der mich eben wahnsinnig bewegt hat. Und da hieß es auch, dass du deine Geschichte im Unternehmen dann geteilt hast. Und da würde mich interessieren, wie dir es dabei ging, dass du dich da, du lachst oder, oder schmähst. Und ja, wie das von deinen Kollegen aufgenommen worden ist und diese Sache. Magst du uns da noch ein Stück mitnehmen?
Ja, gerne, gerne. Also ich muss auch ehrlich sagen, immer wenn ich das erzähle oder mein Video selber sehe, wie ich da auf dieser Bühne stand, ich kann es nach wie vor, so 2 Jahre später, immer noch nicht fassen, dass ich das gemacht habe.
Du standst auf einer Bühne?
Ja, vor 700 KollegInnen.
Ernsthaft? Also ich habe jetzt von dem Video gesprochen, wo dich jemand zu dem Thema schon interviewt hat, das ich eben gesehen habe.
Ach ja.
Aber gut, dass wir jetzt drauf kommen, weil das wusste ich überhaupt nicht.
Doch,
wie,
ja.
Wie Bühne, 700 Menschen und dann, wow.
Ja, bitte. Da gibt es auch ein Video dazu. Also die 2 Videos gibt es von meiner Rede während oder innerhalb des Unternehmens. Da wusste auch niemand, dass ich das mache. Das war eigentlich auch nur 3 Monate nachdem ich von der Klinik wieder zurückkam. Und ich habe irgendwie mir so gedacht, ich akzeptiere irgendwie diesen Status quo nicht mehr. Also ich möchte so irgendwie nicht mehr zusammenarbeiten, wie das jetzt hier ist. Ich habe dadurch, ja, das habe ich vorhin schon erzählt, dieser ganze Zynismus und dieses Schimpfen über andere, habe ich da überhaupt nicht mehr geduldet. Also ich habe das dann auch immer, wenn wir im Team gearbeitet haben oder auf Projekten, habe aber auch ganz langsam wieder angefangen, also mit der Eingliederung, aber habe dann da auch immer wieder so darauf hingewiesen, sage ich, hey, ich finde es nicht in Ordnung, dass wir so jetzt irgendwie über die anderen schimpfen, weil wir wissen überhaupt nicht, was da los ist. Und jetzt alles, ja, Falti, hast du vollkommen recht und so, Mensch, danke. Und habe ich auch festgestellt, das macht auch was mit mir, wenn ich jetzt auf einmal meine Bedürfnisse so auch und meine Grenzen aufzeige. Hm. Ja, und dann war diese Betriebsversammlung und da hieß es dann, also ich hatte zufällig ein Mittagessen mit dem Betriebsrat und dann habe ich dann so gesagt, ja, ich weiß irgendwie auch nicht, wie meinst du das? Du meinst jetzt, ich soll da jetzt mal was, soll ich da was dazu sagen? Meinst du, ja, willst du das machen? Ich so, ja, pff, ja, ich schreibe heute jetzt mal eine Rede. Das war eine Woche vor dieser Betriebsversammlung. Na gut, habe ich diese Rede geschrieben.
Heiland.
Habe das niemandem erzählt, also auch nicht meinen engsten Vertrauten im Unternehmen. Bis auf einer Person, weil ich gesagt habe, du musst dafür sorgen, dass wir ganz weit vorne sitzen. Wir sitzen sonst immer ganz weit hinten, aber ich muss ja dann auf die Bühne und so, ja. Und dann hat er das arrangiert. Und genau, und dann kam ich irgendwann dran, bin aber dann halt noch hintergegangen, habe mich verkabeln lassen und so. Und dann hat meine beste Freundin im Unternehmen mich schon gesucht. Ich habe sie von hinten gesehen, dass sie mich sucht und so, gell. Ich bin ja, scheiße, jetzt dauert das alles viel länger, gell, wie geplant. Die sucht mich jetzt schon. Und und dann wurde ich angekündigt und keiner wusste aber jetzt, wer da angekündigt wird. Und dann gehe ich auf diese Bühne und dann habe ich es nur schluchzen hören hinter mir. Und ich dachte mir so, na, jetzt hört es auf, ich kann ja selber nicht mehr. Und ich habe das ja noch nie gemacht. Ich stand noch nie auf so einer, es war in einem großen Festsaal eines Hotels und bin da drauf und dann habe ich angefangen zu erzählen. Man sieht auch in dem Video, dass ich anfangs noch super unbeholfen bin und auch eine zittrige Stimme habe und dann wird es aber immer besser. Und ja, und ich erzähle auch von meinen passiven Suizidgedanken. Und das ist etwas, das auch gerne verschwiegen wird und bei dem man immer denkt, okay, man sollte Menschen nicht darauf ansprechen, aber sie sind dann froh, dass man sie darauf anspricht, weil sie da einfach mal reden können. So. Und und das war schon sehr bewegend für mich auch. Und danach gab es halt so Standing Ovations von 700 Menschen. Und in der ersten Reihe auch die Geschäftsführung, ja, da habe ich gar nicht hingeschaut. Ich habe mir hinten in Schwarze geschaut, dachte mir so, ja, da hinten sieht mich das ist, bin ich sicher, wenn ich da niemanden ins Gesicht schaue. Und ja, also zwischen echt geschluckt sind alles und das war krass, das war krass.
Wow. Ja, wow. Ja. Und eben, du hast dort deine Geschichte, deine Sachen erzählt. Gab es da auch was, hast du auch einen Aufruf gestartet oder irgendwas, was dir wichtig war, mitzugeben? Mhm. Oder dass jeder merkt und weiß, wie es dir ging? Oder kann ich mir das vorstellen?
Also ich glaube, meine Botschaft war, oder was ich eigentlich damit bewirken wollte, ist, wenn ich nur einen einzigen Menschen damit erreiche, dann habe ich schon was bewirkt so. Und ich hätte auch nie damit gerechnet, dass danach auch, ich habe so viele E-Mails bekommen, ich habe Menschen umarmt, das war vor Corona, ich habe so viele Menschen umarmt und sind auf mich zugekommen und es war Wahnsinn. Es war Wahnsinn, meine Botschaft war nochmal dieser Abschlusswort, ich meine, das kann man sich auch anschauen, aber meine Abschlussworte waren, dass, was ich genau gesagt habe, dass jeder ist es wert, gesehen zu werden. Ja. Das finde ich auch heute noch. Es ist, ja, dass wir alle mehr hinschauen sollen, mehr zuhören vor allen Dingen. Und ja, das war meine Botschaft. Und dann hat meine Reise begonnen, das, was ich jetzt alles mache. So, aber da kommen wir später nochmal dazu.
Wow. Ich danke dir von ganzem Herzen jetzt für diesen ersten schönen Teil. Also schön in der Hinsicht, dass ich endlich mal mit jemandem, nämlich mit dir, sprechen konnte, ganz offen über das Thema, dass du uns mitnimmst oder mitgenommen hast eben in deine Geschichte, dass es kein Tabuthema ist, sondern dass wir alle dann was davon tragen können, auf uns selbst zu schauen und auf den anderen, auf unsere Mitmenschen zu schauen. Danke. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich verlinke natürlich alle Social-Media-Kanäle, deine Webseite, dein Newsletter, alles, was es so gibt, in den Shownotes bei jedem Teil, den wir jetzt machen, weil wir haben auch gesagt, wir möchten natürlich euch das häppchenweise servieren, nämlich leicht verdaulich, indem das ja du als Zuhörerin oder Zuhörer jetzt für dich die Impulse erstmal aus der Melanie, ihrer Geschichte, ein bisschen für dich ja reflektieren kannst, vielleicht, wie schaut es da bei mir jetzt aus, wie schaut es oder hat es in meiner Vergangenheit da ausgesehen? Und dann hüpfen wir in den zweiten Teil und da werde ich jetzt mit dem Manu und Respekt, dass du dich so schön zurückgehalten hast jetzt. Er sitzt immer noch am Badewannenrand oder wo sitzt du?
Nee, ich sitze in der Badewanne.
Er sitzt in der Badewanne aber und hat sich jetzt ganz zurückgehalten und der Melanie das Wort überlassen. Und jetzt verabschieden wir uns kurz von unseren Zuhörern und treffen uns ja im zweiten Teil wieder. Und da wird uns der Manu etwas mitnehmen und seine Sicht der Dinge einfach ja als Angehöriger, und das ist ganz wichtig, nämlich aus der Sicht, aus des Blickwinkels des Bruders mit in die Geschichte reinnehmen. Und wir freuen uns und sagen bis gleich, oder?
Bis gleich.
Bis gleich.
Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest für dich ganz viel mitnehmen und dass dir die Folge gefallen hat. Jetzt würde ich mich natürlich sehr über ein Feedback und eine Bewertung von dir freuen. Und gerne kannst du dich auch über die Social-Media-Kanäle mit Gastfreundschaft leben vernetzen. Ja, und sollte dich ein Thema mal besonders interessieren, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht. Ich sage jetzt ciao und bis ganz bald. Beim Gastfreundschaft Leben Podcast. Deine Mandy.